Die Gaben des Geistes. Sind oft entartet, sich also nicht gesund entfalten können. Weil das so oft geschehen ist, darum wollen so viele gar nichts mehr wissen. Diesem Reichtum und strecken die Hände gar nicht mehr danach aus. Eben darum ist es wichtig und nötig, dass wir uns darüber noch einmal Gedanken machen, in welchem Klima diese Gaben des Geistes sich gesund entfalten. Es ist so wie bei einer Pflanze, die nur in ihrem Klima recht wachsen und gedeihen kann. Nicht jede Pflanze kommt in jedem Klima fort und die Gaben des Geistes brauchen auch das richtige Klima, ein gesundes Klima. Da wollten wir das an drei Punkten deutlich machen. Das erste war die Bußgesinnung, von der wir auch in diesem Zusammenhang noch einmal reden müssen. Das ist ein Thema, was, wer weiß, wie oft uns schon beschäftigt hat und sicher ein Thema, was uns immer neu beschäftigen muss, weil wir damit nie fertig werden, nie zu Ende kommen. Ich brauche nur daran zu erinnern, dass zu Pfingsten, als die Jünger voll Heiligen Geistes geworden waren, Petrus dann in der Kraft des Geistes den Menschen das Wort sagt, viele zu den Aposteln gekommen sind mit der Frage, was sollen wir tun? Und die Antwort des Petrus: tut Buße. Und zwar tut Buße, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, Apostelgeschichte 2, 38. Da merken wir also, dass der Geist durch Buße Raum bekommt in unserem Leben. Buße öffnet unser Herz und Leben dem Heiligen Geist. Ebenso muss Unbußfertigkeit uns dem Geist Gottes gegenüber verschließen. Wo also Unbußfertigkeit ist, kann der Geist nicht mehr sich entfalten. Und da kann man also sich vorstellen, dass dann auch die Gaben des Heiligen Geistes nicht in gesunder Weise weiter wachsen können. Da ist der Geist in seiner Wirksamkeit gehindert. Der Heilige Geist hat Raum, wo Buße ist. Und wo die Buße fehlt, da hat der Heilige Geist keinen Raum. Dort muss dann der Menschengeist sich entfalten. Dort wird dann die menschliche Seele auf einmal das Übergewicht bekommen. Oder dort ist die Möglichkeit des Einbruches anderer Geister, anderer Mächte. Der Teufel gewinnt immer Raum durch unsere Unbußfertigkeit. Wo Buße geschieht, hat der Teufel nie Raum. Nie. Wo wirklich Buße geschieht, wirkt immer der Heilige Geist. Wo Buße geschieht, wird Raum für die Segnungen des Heiligen Geistes. Einmal können sie sich gesund entfalten. Wir können also von Gaben des Geistes nicht reden, ohne dass wir auch über dieses Thema Buße sprechen, widersprechen, neu sprechen, gerade in diesem Zusammenhang. Wenn Unbußfertigkeit da ist, möchte ich von den Gaben des Geistes nichts wissen. Dann nehme ich das, was durch die Gaben mitgeteilt ist, nicht ab. Da kann man das wohl hören, aber ich nehme das einfach nicht ab. Das Entscheidende ist immer wieder, dass die, die wirklich Gaben empfangen haben, selber ein bußfertig Herz behalten und immer neu in der Buße stehen, in Buße leben. Es ist nicht zu übersehen, dass erstens, wenn ich jetzt mal an unseren Weg denke, den Weg der Schwestern, dass da die Buße einen weiten Raum gehabt hat von Anfang an. Dass Sünde ganz entschieden gerichtet worden ist voreinander. Das ist immer neu dran gewesen. Das Schuldkapitel, das hat eine sehr große Rolle gespielt. Sicher haben wenige eine Vorstellung davon, wie so ein Schuldkapitel aussieht, wie da Sünde gerichtet wird. Ich merke das dann etwa im Kreis, da sehe ich schon den ganzen Unterschied. Bei uns haben wir das ja so beieinander, da sind auf der einen Seite die Schwestern und dann ist der weitere Kreis der Geschwister, die jeden Sonntagabend zusammenkommen in der Gemeinde, da gehen wir mitten hinein, wir gehören zusammen, sind eins, haben nur verschiedene Funktionen zu üben, das ist der einzige Unterschied. Aber wenn ich dann so höre, Beugung im Kreis, und jetzt die letzten Wochen hat uns die Frage der Schuld, der Sünde sehr beschäftigt, der hat den Finger sehr draufgelegt, kann ich gar nicht sagen, was das für ein Unterschied ist. Wenn ich dann Geschwister aus dem Kreis höre und wenn die sich beugen und ich dann so denke an unsere Schuldkapitel, da möchte ich manchen wünschen, dass er so ein Schuldkapitel noch miterlebt, wie da drum herum geredet werden kann. Wie da auf einmal die Sünde so harmlos aussieht. Ich wünschte manchem, dass er mal dabei wäre, wie das vor sich geht, wo Sünde gerichtet wird, wo Sünde beim Namen genannt wird, schonungslos, ohne noch einen Seitenhieb auf den anderen. Wo dann bloß noch ich der Sünder bin. Wo die innere Welt ans Licht kommt. Das hat also eine große Rolle gespielt. Und dann waren die Gaben da. Aber ebenso unverkennbar ist das andere, als die Gaben da waren, haben die als erstes wieder neu in die Buße geführt. In tiefere Buße hineingeführt. Weil nun Gebiete ins Licht gekommen sind durch die Gaben, die bis dahin im Dunkeln geblieben sind. Oder weil immer neu nun das Verborgene ans Licht gebracht wird. Wenn eine es nicht offenbaren will, nicht richten will, dann legt der Geist Gottes sehr bald den Finger drauf. Dann wird es durch Gesichte oder Worte oder irgendetwas aufgedeckt. Da merke ich also, wie der Geist darum eifert, dafür sorgt, dass ja nicht die Sünde verdeckt wird, nicht verhüllt wird, dass die ans Licht kommt. Der Geist eifert geradezu darum. Denn dadurch bekommt er ja Raum und kann sich nun ungehindert entfalten. Und können auch die Gaben gesund sich entwickeln. Was ist das wichtig, dieses Thema Buße, Bußfertigkeit. Dort früh wieder in der Eucharistie hat Schwester, die das Bild hatte, gar nicht mal laut gesagt. Hat es dann erst bei Kaffeetisch oben nachgeholt, ein aufgeblusterter Pfau. Sie hatte es nicht gesagt, weil sie Schwestern betraf. Meinetwegen hätte es ruhig sagen können, wenn auch andere dabei waren. Warum denn nicht? Wie gut, dass er einen Finger drauflegt. Wo ist denn heute im Herzen diese Gesinnung wie ein aufgeblusterter Pfau? Wie schnell das da ist, die Eitelkeit und sich fest ist, die sie sich zeigen, die sie sich sehen lassen wollen. Im Nu bricht sowas durch. Bloß wir sind großzügig genug, das alles zuzudecken und am Ende sehen wir selber nicht mehr. Je länger man zudeckt, umso mehr kommt man in diesen Stand hinein, wo man es überhaupt nicht mehr sieht. Da erkennt man sich gar nicht mehr. Sünde nicht aufdecken, Sünde nicht richten hat zur Folge, dass man Sünde nicht mehr sieht. Seine eigene Sünde. Dann sieht man bloß noch die Sünden der anderen. Die sieht man allerdings. Das ist der schrecklichste Zustand, den ich mir denken kann, wenn man bloß die Sünden der anderen sieht. Und die eigenen Sünden, die sieht man nicht mehr. Der Geist wirkt das Gegenteil. Der verhüllt uns die Sünden der anderen. Der zeigt uns das Schöne in den anderen. Und uns selber stellt er ins Licht.
Das macht der Heilige Geist. Das ist immer vom Heiligen Geist, wo das geschieht. Das Gegenteil ist nicht vom Heiligen Geist. Also wie schnell das da ist. Und zwar ausdrücklich für die Schwestern da. Dieses der V. Das musste dann schon bei Kaffee gesagt werden. Dass jeder sich fragen musste, bin ich's? Bin ich's? Die Eitelkeit. Die was anderes als der Stolz ist. Ja, Stolz. Stolz, da will man sich nicht herablassen zu den Geringen, zu den Armen. Diese große Überheblichkeit. Und Stolz, dass man so stolz zu sagen, vergib. Und was ich getan habe, war verkehrt. Das stolze Herz, das ich nicht beugen mag. Aber Eitelkeit, das ist viel gefährlicher noch. Denn da zeigt man sich am Ende sogar mit seinen geistlichen Reichtümern und Gaben. Das heißt, sich zeigen. Eitelkeit ist viel schwerer zu erkennen. Das kann meine Eitelkeit sein, dass ich mich runterbücke, nun gerade zu den Geringen und Armen, aber mich gerade darin spiegle. Stolze, der bückt sich nicht runter. Aber der Eitle, der kann unter dem geringsten Volk sein. Und das ist seine Eitelkeit. Nun zeigt er sich, wie demütig er ist. Und wie er sich erniedrigt. Eitelkeit, die ist oft viel schwerer zu sehen als Sünde. Als beinahe aussehen könnte wie Demut. Und doch ist es ein nur sich selber zeigen, nur sich selber wichtig machen. Wie wichtig, wenn dann der Geist kommt und den Finger drauf legt. Aber die Tatsache, dass er das tut, macht nur deutlich, wie viel ihm daran gelegen ist, dass wir in eine Bußgesinnung hineinkommen. Dass wir also Sünde nicht mehr leiden können. Und dass wir sie nicht mehr dulden in unserem Garten. So sieht der Garten bald aus wie ein Garten, in dem kein Unkraut mehr beseitigt wird. Guckt euch das mal an, wenn man das einfach wachsen lässt, was da draus wird. Und wie ja das Gute immer ersticken muss, wenn das Unkraut nicht beseitigt wird. Das Unkraut hat immer eine größere Lebenskraft als das, was eigentlich hätte wachsen sollen. Es dauert nicht lang, ist alles überwuchert und kann nichts Gutes mehr werden. Dann erstickt alles, was eigentlich hätte wachsen und werden sollen. Der Heilige Geist kann das nicht leiden, dass wir das Unkraut unserer sündigen Art wuchern lassen und wachsen lassen und schön zudecken. Wir müssen es mit dem Leben bezahlen. Das geistige Leben wird sich dort nicht entfalten, wo wir das Unkraut der Sünde wuchern und wachsen lassen. Es ist Gott wohlgefällig, wenn man immer neu dieses Unkraut entwurzelt. Die Wurzeln raus aus dem dunklen Erdreich und dann verdorrt's. Sünde ans Licht, verliert sie ihre Kraft, es voreinander offenbar machen. Ich habe es nicht mit der Sünde der anderen zu tun, sondern mit meiner. Das Seltsame ist, wenn man seine eigene Sünde richtet und der Geist Gottes in uns Raum bekommt, dann sieht man auf einmal gar nicht mehr Sünden der anderen, sondern sieht man das in völlig anderem Licht. Dann sieht alles anders aus, dann merkt man, wie sehr man sich selber betrogen hat. Wie das alles eine ganz falsche Perspektive war. Wie man eine ganz verkehrte Brille aufgehabt hat. Die Sündenbrille, da sieht alles schwarz aus. Da sehen die anderen alle schwarz aus, bloß ich sehe nicht schwarz aus. Buße, Bußgesinnung. Nichts ist so wichtig wie diese Bußgesinnung. Es geht also gar nicht bloß um einzelne Bußakte, die Sünde beim Namen, sondern die Bußgesinnung eines Herzens. Und ich bin für nichts dankbarer als dafür, dass immer wieder neu das geschenkt worden ist, gerade auch unter den Schwestern, eine wirkliche Bußgesinnung. Darum werden sie gesenkt. Es gibt welche, die hadern, gibt es auch, recht mal ganz offen von solchen Dingen, solche Spannungen geschehen ja. Gibt es dann andere in der Gemeinde, die sagen, ja, die haben es auch gut und die sind alle Tage da zusammen und gell, die können gut gesenkt und beschenkt werden, was die alles so geboten kriegen. Die haben gar keine Ahnung, wie es nämlich wirklich ist. Ich könnte Ihnen bloß sagen, wisstet ihr noch, wie es ist und wie die Überforderung ist und wie Sie genauso bloß leben von dem Wort, was die ganze Gemeinde gibt. Wir haben ja nicht mal mehr Zeit, uns zusammenzusetzen über der Bibel und nun besondere Weisheiten und Wahrheiten und Erkenntnisse zu entfalten. Wenn es nur möglich wäre, es wäre so schön. Wir haben ja nicht mal Zeit dazu. Sie leben genau von dem, was die anderen kriegen. Und sind genauso gefordert und überfordert, wie einer nur überfordert sein kann täglich im Leben. Aber das ist's, dass da wirklich Gott geschenkt hat und dass es bewahrt geblieben ist. Ein Stück wirkliche, ganz echte Bußgesinnung. Das ist nicht möglich, dass da eine mit hineinkriecht und runterbleibt, die unbußfertig ist. Es geht nicht. Die muss entweder gehen, oder sie wird ihr Herz auftun müssen. Das ist der Reichtum. Das könnte jeder andere nämlich auch haben. Ist doch klar. Das könnte jeder haben von euch. Das könnte jeder in Bräunsdorf haben. Jeder würde gesegnet sein. Jeder würde wachsen. Jeder würde beschenkt sein. Der ganze Kreis würde in Zungen reden, wenn die Bußgesinnung hätten. Und ich sehe, was das für ein kostbar Geheimnis ist, Bußgesinnung. Und wie selten sie ist. Und wie die meisten in der Rechtfertigung leben und immer bloß anklagen und mit dem Finger auf die anderen zeigen und gar nicht sehen, dass drei Finger immer auf sich selber zeigen. Dann tun wir immer so, als wie, das haben wir längst hinter uns und mit den Schuhsohlen abgelaufen. Quatsch, glaube ich. Damit wäre man nicht fertig. Wer meint, das ist nun mal erledigt, der muss es bezahlen, teuer bezahlen. Dann. Der verliert alles, was er hatte. Was ist das kostbar, wenn einem das erhalten bleibt, dieses Offenbarwerden und nicht verhüllen und nicht verdecken und nicht bemänteln, Buße. Wollen aber uns schnell mal erst überlegen, ganz grundsätzlich nochmal deutlich machen, Buße, was das überhaupt ist. Das Wichtigste ist nicht das Bekenntnis der Sünde. Das Entscheidende ist die Hinwendung zu Jesus. Dass wir das also recht deutlich machen. Buße ist Hinwendung zu Jesus. Alles, was nicht bei Jesus endet, ist, hat mit Buße nichts zu tun. Das ist dann sich selbst zerfleischen. Das gibt es auch. Eine Selbstquälerei ist das am Ende. Wenn es nicht Hinwendung zu Jesus ist, dann könnte es höchstens so sein, dass wir immer in uns selber rumrühren und wühlen und dann wird der Schlamm immer wieder aufgewühlt und das Wasser ist immer alles trüb und wundert uns, dass es nicht ins Geschick kommt. Dann lässt man es eine Weile ruhig und dann setzt es sich wieder und dann wird es wieder aufgewühlt. Das Entscheidende an der Buße ist die Hinwendung zu Jesus. Johannes, der Bußprediger, hat sie alle zu Jesus geschickt und sein Dienst war getan, als sie alle bei Jesus waren. Als sie ihn dann bedauerten, Armer, nun stehst du da und alle bei Jesus, da sagt er, meine Freude ist erfüllt. Das wollte ich ja. Das ist der Bußprediger. Buße ist nichts als Hinwendung zu Jesus. Aber Hinwendung zu Jesus ist nur möglich, wenn wir uns ebenso entschieden wegwenden von der Sünde und von uns selber. Von uns selber, weil wir der Hort der Sünde sind. Man kann sich nur von der Sünde wegwenden, wenn man sich von sich selber wegwendet. Das ist eine klare Sache. Zu Jesus wenden können wir uns nur in dem Maß, wie wir uns wegwenden von der Sünde und von uns selber. Ein drittes käme noch hinzu, was man sehr sehen muss. Echte Buße ist zugleich auch immer die Hinwendung zum Bruder. Könnt ihr euch dreimal unterstreichen. Ich kann nämlich Jesus nur in Verbindung mit den Brüdern haben. Das Haupt und die Glieder. Verbindung mit dem Haupt ist nur möglich, wenn zugleich
die Verbindung mit all den Gliedern da ist. Wer nicht Verbindung mit allen Gliedern sucht und herstellt, hat keine Verbindung mit dem Haupt, das losgetrennte Glied, das dann sterben muss, das von dem Lebensstrom abgeschnitten ist, das nicht mehr ernährt wird. Wir gehören in das ganze Gefüge des Leibes hinein. Nur so haben wir Gemeinschaft mit dem Haupt. Es gibt keine Privathinwendung zu Jesus. Die Hinwendung zu Jesus wird nur dann echt sein, wenn es zugleich Hingabe ist an alle Brüder. Wenn es zugleich hergestellte Gemeinschaft ist mit allen Brüdern. So und nur so kann der Geist Gottes in uns Raum gewinnen. Das alles meinen wir, wenn wir das Wort Buße sagen. Tut Buße und ihr werdet empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Tut Buße und der Geist wird in euch sich entfalten können. Mit seinen Gaben, mit seinen Kräften. Wo diese Bußgesinnung ist. Bußgesinnung. Hassen die Sünde. Hassen das eigene Leben. Weg von der Sünde. Weg von mir selber. Hin zu Jesus. Aber hin zu den Brüdern. Das ist Bußgesinnung. Das Dreies meinen wir, wenn wir Bußgesinnung sagen. Abkehr von dem eigenen Leben, dem eigenen Ich und aller Sünde. Abkehr von allem, was uns von Gott scheidet, und die Hinkehr zu Jesus, die immer neue, bewusste, ganze, totale Hinwendung zu ihm, Überlassung an ihn, und die zugleich wieder die Hinwendung zu allen Brüdern ist, die Gemeinschaft, die hergestellte Gemeinschaft, das alles umschließt das Wort Buße, Bußgesinnung. Ist die Sünde hassen, ist Jesus lieben und suchen und die Brüder lieben und suchen. Das alles umschließt Bußgesinnung. Und da kann der Geist Gottes wirken. Dies letzte, die Hinwendung zu den Brüdern. Und dann kann der Geist gesund wirken. Dann können auch die Gaben sich gesund entfalten. Immer nur in Verbindung mit den Brüdern. Immer nur dort, wo diese Gemeinschaft gesucht ist. Das wird deutlich, gerade wieder in 1. Korinther, in diesem Brief, in dem die Gaben durch einen weiten Raum einnehmen. Und das erste Gabenkapitel im 1. Korintherbrief ist das 12. Kapitel, aber das 12. Kapitel ist zugleich das Leibkapitel. Nicht zufällig, sondern weil das so ganz und gar zusammengehört. Ich schlage es ruhig nochmal auf, 1. Korinther 12. Geht gleich los, von den geistlichen Gaben, dann diese dick gedruckten Verse, mancherlei Gaben, mancherlei Ämter, mancherlei Kräfte, die Gaben zum gemeinen Nutzen, dann werden sie uns aufgezählt. Und der Geist ist es, Vers 11, der einem jeden das Seine zuteilt, je nachdem er will. Gaben und Geist gehören zusammen, der Geist, der die Gaben darreicht und entfalten will. Aber nun ist auch gleich die Rede vom Leib. Und dass wir Glieder dieses einen Leibes sind. Vers 13, wir sind durch den einen Geist zu einem Leibe getauft. Dieser Geist meint immer den Leib.
Der meint nicht fromme Individuen, religiöse Menschen und Einzelgänger. Der Geist meint immer den Leib Jesu. Es geht dem Geist Gottes immer um die Bereitung und Vollendung des Leibes Jesu. Das Haupt und alle seine Glieder in der Vollzahl. Und wenn die Vollzahl der Glieder hergestellt ist und der Leib zum Vollmaß des Wuchses, zum Mannesalter in Christus hindurchgedrungen ist, dann ist endlich dieser Äon erfüllt. Dann endlich kann das Haupt sich mit seinen Gliedern vereinen in Herrlichkeit. Dann endlich ist das hinweggetan, was alles weitere hindert und aufhält. Dann endlich ist das Volk Israel dran. Dann endlich wird das Seufzen der Kreatur erhört. Dann endlich kommt der neue Äon, der Friedensäon, der Reichsäon, der Königsäon Jesu. Und dann endlich schließlich die neue Schöpfung, neuer Himmel, neue Erde und Vollendung des Ganzen. Was es aufhält, ist die Gemeinde, die noch nicht zum Ziele gekommen ist, der Leib, der noch nicht fertig ist. Es geht dem Geist immer um den Leib. Und darum muss er dafür sorgen, dass die einzelnen Glieder sich eingliedern lassen in das Ganze. Dass wir den Zusammenhang mit dem Ganzen suchen und wollen. Bußgesinnung ist die Sünde hassen, ist Jesus lieben und suchen und die Brüder lieben und suchen. Sagen zum Schluss, Bußgesinnung. Und da kann der Geist Gottes wirken. Dies letzte, die Hinwendung zu den Brüdern. Und dann kann der Geist gesund wirken, dann können auch die Gaben sich gesund entfalten, immer nur in Verbindung mit den Brüdern. Immer nur dort, wo diese Gemeinschaft gesucht ist. Das wird deutlich, gerade wieder in 1. Korinther, in diesem Brief, in dem die Gaben durch einen weiten Raum einnehmen. Und das erste Gabenkapitel im 1. Korintherbrief ist das 12. Kapitel, aber das 12. Kapitel ist zugleich das Leibkapitel. Nicht zufällig, sondern weil das so ganz und gar zusammengehört. Schlagt es ruhig nochmal auf, 1. Korinther 12. Es geht gleich los von den geistlichen Gaben. Diese dick gedruckten Verse, mancherlei Gaben, mancherlei Ämter, mancherlei Kräfte, die Gaben zum gemeinen Nutzen, dann werden sie uns aufgezählt. Und der Geist ist es, Vers 11, der einem jeden das Seine zuteilt, je nachdem er will. Gaben und Geist gehören zusammen, der Geist, der die Gaben darreicht und entfalten will. Aber nun ist auch gleich die Rede vom Leib. Und dass wir Glieder dieses einen Leibes sind. Vers 13, wir sind durch den einen Geist zu einem Leibe getauft. Dieser Geist meint immer den Leib. Der meint nicht fromme Individuen, religiöse Menschen und Einzelgänger. Der Geist meint immer den Leib Jesu. Es geht dem Geist Gottes immer um die Bereitung und Vollendung des Leibes Jesu, das Haupt und alle seine Glieder in der Vollzahl. Und wenn die Vollzahl der Glieder hergestellt ist und der Leib zum Vollmaß des Wuchses, zum Mannesalter in Christus hindurchgedrungen ist, dann ist endlich dieser Äon erfüllt. Dann endlich kann das Haupt sich mit seinen Gliedern vereinen in Herrlichkeit. Dann endlich ist das hinweggetan, was alles weitere hindert und aufhält. Dann endlich ist das Volk Israel dran. Dann endlich wird das Seufzen der Kreatur erhört. Dann endlich kommt der neue Äon, der Friedensäon, der Reichsäon, der Königsäon Jesu. Und dann endlich schließlich die neue Schöpfung, neuer Himmel, neue Erde und Vollendung des Ganzen. Was es aufhält, ist die Gemeinde, die noch nicht zum Ziele gekommen ist. Der Leib, der noch nicht fertig ist. Es geht dem Geist immer um den Leib. Und darum muss er dafür sorgen, dass die einzelnen Glieder sich eingliedern lassen in das Ganze. Dass wir den Zusammenhang mit dem Ganzen suchen und wollen. Dass da sei keine Trennung, keine Spaltung. Und nur wenn das so geschieht, dass wir, so wie wir Jesus suchen und die Gemeinschaft mit ihm, die Brüder suchen und die Gemeinschaft mit ihm, nur wo das ist, kann der Geist wirken, ungehindert. Und werden die Glieder auf einmal fähig zu ihrem Dienst, also sie können ihre Gaben nun entfalten und gebrauchen. Ohne dem überhaupt nicht denkbar. Bitte nehmt das auf. Darum geht's. Es geht um den Leib, es geht um die Glieder, es geht um die Brüder. Und zwar, es geht um alle Brüder. Ich kann mir nicht die Brüder aussuchen, mit denen ich Gemeinschaft will. Die Brüder sind mir gegeben von Gott. Sie gehören ausnahmslos dazu. Warum mir gerade dieser Korintherbrief eben das praktizieren die Korinther, sie trennen. Da sind Kliken entstanden. Spaltungen. Und nun muss der Paulus das alles zeigen. Dass wir zu einem Leibe berufen sind. Und nur wo diese Einheit gelebt wird, kann der Geist sich entfalten. Also Hinwendung zu Jesus, zugleich zu allen Brüdern. Nichts kann die Entfaltung des Geistes, seines Lebens und auch der Gaben so hindern wie dieser elende Konfessionalismus. Das ist ja Trennung. Das ist festgehaltene Trennung. Ich will nicht damit das Wort reden, einer Einheitskirche. Ich weiß, dass auch in diesen Gliederungen der Konfessionen ganz und gar Positives zu sehen ist. Suchen und einander annehmen. Gemeinschaft gelebt. Gehört zu diesem Thema Buße sehr stark dazu. All unsere Buße bleibt irgendwo stecken, wenn wir nicht uns endlich zu den Brüdern aufmachen. Wenn man nur Buße will zur Belebung seiner eigenen Kirche und seiner eigenen Gemeinde. Und nicht zur Erbauung des Leibes. Sind wir so froh und so dankbar für jede Begegnung, die Gott schenkt mit den anderen Brüdern. Ob das nun die katholischen Brüder sind, oder ob das nun die Methodisten sind, oder ob das nun die offenen Brüder sind, die Darbisten. Wir sind immer für jede Begegnung dankbar, die Gott schenkt, ob das nun die Pfingstgeschwister sind. Und suchen nicht nur die, von denen wir den Eindruck haben, dass sie so sind wie wir oder dass alles richtig ist. Denn gerade davon spricht ja nun der Paulus sehr ausführlich. Die Glieder des Leibes, die uns die Schwächsten zu sein scheinen, die sind gerade die Nötigsten. Die brauchen wir besonders nötig. Die uns am wenigsten ehrbar zu sein dünken, denen legen wir am meisten Ehre an. die uns übel anstehen, schmückt man am meisten. Die uns wohl anstehen, brauchen es nicht. Gott hat den Leib so vermengt. Das ist die Absicht Gottes, dass es da so viel Mangelhaftes, Gebrechliches gibt und nicht Ehrbares. So vieles, was uns übel ansteht und was sicher auch übel ist. Und dennoch hat es Gott so geordnet, wir gehören zueinander. Wir können nicht voneinander lassen. Ich kann mir nicht meinen Bruder suchen, wie ich mir wünsche, sondern ich kann ihn nur nehmen, wie er mir gegeben ist. Auch den Bruder der anderen Konfession, mit dem, was ihm gegeben ist, wie es ihm gegeben ist, wie er es sieht und wie er es versteht. So richtig, wie er ist und so verkehrt, wie er ist.
Dieses sich eins machen mit jedem anderen. Eins machen natürlich mit dem Nächsten zuallererst. Mit denen, die wir um uns haben zuallererst. Nichts hindert so das Geistesleben wie diese Unduldsamkeit, die uns drin steckt. Die Intoleranz. Ich weiß, dass die Duldsamkeit ihre Grenzen haben muss, unbedingt. Ich weiß, dass man dann an Grenzen gelangt, wo man sagt, bis hierher nicht weiter. Und da gehen wir nicht mehr mit jetzt. Hier können wir nicht mehr mit. Das ist klar. Wo der Boden des Wortes eindeutig verlassen ist. Wo es wirklich nicht mehr um ihn geht. Es gibt Grenzen der Toleranz. Es gibt Situationen, in denen man das Nein sagen muss. Es gibt wirkliches Sektierertum. Solche, die sich selber abgeschnitten haben vom Ganzen. Und letztlich etwas anderes meinen. Das ist klar. Aber das hat nichts zu tun mit all den Unvollkommenheiten der Brüder. Und ist damit, dass andere wieder so reich begnadet und beschenkt sind. Wie viel Trennung und Spaltung und Ärgernisse kommen nur dadurch, dass man nicht Ja sagen mag dazu, dass Gott dem anderen viel gegeben hat. Auch das gibt's. Dass Gott den anderen schön gemacht hat. Auch das gibt's. Eifersüchteleien. Es gehört hinein in die Bußgesinnung. Wir wollen von Buße nicht reden, wenn nicht im Herzen zugleich der Zug ist hin zu allen. Die Liebe zu allen Heiligen, das ist das, was der Paulus immer so betont. Zu allen Heiligen. Gott hat den Leib also vermengt. Gott hat es so gemacht, diese großen Verschiedenheiten und auch diese Kümmerlichkeiten, es gehört alles mit hinein, damit wir aneinander die Liebe üben. Buße, die nicht wirklich bei Jesus mündet, ist keine Buße. Buße, die nicht wirklich auch bei den Brüdern einmündet, ist keine Buße. Jesus und die Brüder. Herzenweit zu ihm hin und damit auch zu ihnen hin, die die Geliebten sind. Und in dieser Gesinnung können auch die Gaben gesund wachsen und reifen. Dass die Gaben so verschüttet worden sind, so verloren gegangen sind, hängt sicher ganz stark zusammen mit all der schrecklichen Trennung in der Christenheit. All den Spaltungen, die ja nun nicht bloß Sache verschiedener Erkenntnisse sind, sondern ganz stark auch
der Unduldsamkeit und der Rechthaberei und Lieblosigkeit und was da alles mit verbunden ist, der Herrschsucht, der Machtgier, das alles spielt ja ganz stark in all den Konfessionismus hinein. Jeder nur das Seine sieht, nur seine Schäflein. Und das alles hindert den Geist so sehr und betrübt ihn und dämpft ihn und löscht aus. Und wie soll er dann die Gaben geben? Und wenn Gaben da sind, da wo Sektiererei gelebt wird, also wirklich gelebt, Sektiererei heißt Trennung, sich trennen von den anderen und Unduldsamkeit und Nein sagen zu den anderen, wo das gelebt ist und dann sind Gaben da, da sage ich, die Gaben, die können nicht vom Heiligen Geist sein. Weil der Geist immer Einheit schafft und immer das Ganze meint. Die Neuapostolischen haben auch Gaben. Da gibt es auch Zungenreden und andere Gaben. Aber damit möchte ich nichts zu schaffen haben. Es gibt ja auch Inspirationen von unten her. Da, wo diese Trennung so bewusst gelebt wird, da will ich dann die Gaben nicht mehr hören. Der Geist meint immer den ganzen Leib. Zuallererst wollen wir darüber in der Buße stehen, dass wir so viel trennen und dass wir das im allernächsten Kreis tun und einander nicht annehmen und anerkennen und dass wir nicht Ja sagen. Jesus, na schön, wir sind uns daran alle eins, die wir sitzen, dass wir Ja zu Jesus sagen. Wer möchte nicht Ja zu Jesus sagen? Aber ob wir das Ja zu allen Brüdern haben? Dass die Buße nur nicht auf halbem Weg stehen und stecken bleibt. Sagst du Jesus, dann sagst du auch Bruder. Man kann ihn ohne die anderen nicht haben. Herzen weit. Und dann ist ein gesundes Klima da. Egal. Ich weiß, dass für viele das auch heißt, endlich mal die Angst abgeben, dass man verlieren könnte durch allzu enge Kontakte. Dass jemand zu den anderen überwechseln könnte. Meine Zeit, wenn man diese Angst nicht dran geben kann, das ist ja schrecklich. Als wenn ich festhalten müsste, als ob ich sie beschlagen haben dürfte für mich. Es geht doch immer um ihn und seine Sache. Selbst wenn das vorkäme, dass ich jemanden verliere, dann könnte sagen, ja, wenn er dort wirklich seinen Platz erwischt, wo er organisch hineingehört, dann will ich ja froh sein. Normalerweise kommt es dann gar nicht vor. Diese schreckliche Angst, aus Angst, diese Scheuklappen haben und dann immer die Zäune so hoch wie möglich und nur Vorsicht, Vorsicht und nicht so nahe kommen lassen einander. Und er möchte uns zur Gemeinschaft führen. Wir trennen. Also dort wird im Tiefsten die Unbußfertigkeit sichtbar. Das andere, das darf man ja beobachten, immer wieder, gerade wo das überwunden wird, wo diese Klüfte endlich überbrückt werden, wo man zueinander findet, im Geist echter Bruderliebe. Um miteinander Jesus anzusagen und zu dienen. Darum geht es immer. Um miteinander ihm zu dienen und ihn zu verherrlichen. Wo das geschieht, dort kriegt immer der Geist dran. Das kann man richtig erleben, wie dann auf einmal Segnungen fließen. Wie dann auf einmal das Wort bestätigt wird. Wie dann andere zum Glauben kommen. Das ist auch ein Zeichen, der Geist kriegt dran. Und da können dann auch Gaben des Geistes ausgeteilt werden. Aber nochmal, Paulus sagt, dass die Gaben des Geistes zum allgemeinen Nützen sind. Nämlich zur Erbauung des Leibes. Wer trennt im Leib, der missbraucht die Gabe, selbst wenn er sie hat. Die Gaben immer fürs Ganze. Und wo Sektiererei geschieht, müssen auch die Gaben entarten. Gott hat schon oft Gaben gegeben. Auch das ist geschehen, dass über dem, dass Gaben ausgeteilt worden sind, dann wieder durch die Gabensektiererei gekommen ist. Dass sie also von den anderen abgesondert hat, als die, die sich besser dünken. Und darum ist dann in solche Not hineingegangen. Was im Geist tatsächlich angefangen hatte, musste sich im Fleische vollenden, oder? Musste gar in der Finsternis aufhören. Ihr müsst das alles mal sehr sehen. Also hier Gabenzirkel sich gebildet haben. Überall, wo es heißt, nicht Kirche oder geh raus, da sage ich, das ist nicht der Heilige Geist. Ob es heißt, geh raus bei den Methodisten oder bei den Lutherischen oder bei den Katholen, das ist egal. Wo es das heißt, das ist nicht der Heilige Geist und ich mag diese Weissagungen dann nicht wissen und hören. Weil der Geist immer alle meint. Und darum eifert, dass die zusammenkommen, eins werden, die noch nicht beieinander sind. Weiß nicht, ob er das alles mir abnimmt jetzt. Ob er es begreift, wie wichtig das ist. Das ist unerhört wichtig. Und nun jeder ganz praktisch, was heißt das für dich? Den Platz, auf dem du stehst. Lass euch ja nicht halten, dass ihr eure Herzen verengt, sondern in der Richtung die Herzen weit. Annehmen, annehmen. Das heißt aber auch wieder zugleich den annehmen, der das noch gar nicht begreift und immer noch auf Trennung hinarbeitet. Nicht dann gleich wieder sich trennen. Immer sie alle annehmen. Hinwendung zu den Brüdern. Welche Brüder sind mir unsympathisch? Welchen Brüdern gehe ich aus dem Wege? Welche habe ich gemieden oder welche Schwester? Und nun gerade sich eins machen. Wir können von daher nur immer wieder sagen, drinnen bleiben und drunter bleiben. Weil es so stark in jedem steckt, sich trennen. Wenn man nicht verstanden wird mit irgendeinem Anliegen, was man hat, auch einem geistigen Anliegen, dann möchte man sogleich weggehen. Oder wenn man nicht auf die Kosten kommt irgendwo, dann möchte man gleich rausgehen. Wie immer der Zug ist, zu trennen und sich mit denen zusammenzufinden, mit denen man sich gut versteht, wo man auf einer Linie ist. Und gerade damit verlieren wir immer die Segnungen. Wenn wir dann nicht mehr aufs Ganze gerichtet bleiben und darauf, dass der Leib als Ganzes hinankommt zur Einheit. Wenn wir nicht mehr auf das Dienen am Ganzen ausgerichtet sind. Epheser 4, wo es heißt, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer sind die Ämter. Damit die Heiligen zugerichtet werden, zum Werke des Dienstes, damit alle Heiligen zugerichtet werden zum Werke des Dienstes und so der Leib Christi auferbaut werde, dass er komme zum Vollmaß des Wuchs und so weiter. Zur Einheit des Glaubens und der Kenntnis des Sohnes Gottes. Der Leib soll vollendet werden. Die Ämter, dass die Heiligen zum Werk des Dienstes zugerichtet werden. Alle dienend, und zwar dem Ganzen dienend, dass die Heiligen zugerichtet werden. Das Wort, was da im Griechischen steht, ist zugleich ein Fachausdruck aus der Medizin. Das Gebiet der Medizin heißt so viel wie eingerenkt werden. Dass die Heiligen eingerenkt werden. Es gibt so viele Ausgerenkte. Sie gehören wohl zum Leib und sind nicht mehr eingerenkt. Das ist so wie ein Arm, der ausgekugelt ist. Der ist noch am Leib. Der wird ernährt von diesem einen Blut. Der steht noch im Zusammenhang drin, aber ist nicht mehr so eingegliedert, wie er eingegliedert sein müsste. Und nun guckt euch mal so ein Elend an, wenn der Arm ausgekugelt ist, ausgerenkt ist. Der hängt dran, den könnt ihr nicht mehr gebrauchen. Der hängt bloß noch dran. Der bereitet viele Schmerzen und der behindert das Ganze des Leibes. Der muss eingerenkt werden. Wenn er einkriegt, sagt, einmal kann er dienen, dem Ganzen wieder dienen. Gell? So weit geht's. Dieses Wort steht dort da in Epheser 4. Im Zusammenhang mit der Erbauung des Leibes und mit dem Funktionieren der Ämter des Dienstes. Epheser 4, 12 ist das, dass die Heiligen zugerichtet, eingerenkt werden zum Werk des Dienstes, dadurch der Leib Christi aufgebaut werde, bis dass wir alle, es geht nicht bloß um dich, um deine Seligkeit, um deine Gaben jetzt, bis dass wir alle hinankommen zur Einheit des Glaubens, der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum Vollmuchs, das war das alles. Jesu Christi, die Heiligen müssen sich einrenken lassen. Also dem Ganzen eingliedern lassen. Und in der Richtung muss alles dienen gehen. Auch der Dienst der Apostel und der Propheten und der Evangelisten und der Hirten muss darauf gerichtet sein, dass alle eingerenkt sind. Dass alle ins richtige Gefüge kommen, so dass sie miteinander funktionieren. Jeder, der nicht dem Ganzen dienen mag, der ausgekugelt ist, ausgerenkt ist, ist eine einzige und große Behinderung. Das muss uns so am Herzen liegen, ins rechte Verhältnis zueinander zu kommen. Du und dein Prediger oder dein Pfarrer oder deine Brüder oder deine Schwestern und welches auch sind, ins rechte Verhältnis zueinander kommen. Sonst können wir auch keine Gaben des Geistes gebrauchen. Die gibt er denen, die aufs Ganze des Leibes immer gerichtet sind. Dienend aufs Ganze des Leibes gerichtet. Und gerade auch auf die schwachen Glieder, weil die es am nötigsten brauchen. Und wir wollen uns denen immer gerade entziehen. Was steckt bloß in uns drinnen? Paulus sagt, die brauchen wir am nötigsten. Gerade auf die musst du gerichtet sein. Gerade dort muss der Dienst geschehen. Gerade da ist er nötig. Immer die Frage, was habe ich davon? Ich habe in dem Gottesdienst gar nichts. Das kann sein. Dass die Heiligen eingerenkt werden zum Werke des Dienstes. Gottes Dienst, dann diene doch, dann steht doch dienen drin. Segnen drin. Mach dich eins mit ihnen allen, die da sitzen. Vielleicht ein armes Volk, ein Elendshäuflein. Und eine kümmerliche Botschaft. Und eine trostlose Situation. Nun sei drinnen eine Quelle. Nun sei drinnen ein Licht. Diese Hinwendung zu allen, wisst ihr, das ist's. Vergesst das nicht. Das umschließt die Buße mit. Jesus und die Brüder. Weg von aller Selbstsucht. Wir sagten, Buße ist dieses sich selber hassen und die Sünde hassen. Bitte, auf dem Sektor wollen wir das mal sehen. Wie sehr wir immer uns selber suchen, in den Brüdern, die wir suchen. Die mir sympathisch sind, wo ich was davon habe. Und wo wir hochgeistliche und fruchtbare Gespräche führen können. Und die Gottesdienste, wo das alles so wunderbar ist und wo man den Himmel gegenwärtig hat. Und die anderen alle weg. Immer dieses, und merken euch, dass wir uns selber suchen dabei. Dass es lauter Egoismus ist, in dem Fall geistlicher Egoismus, der scheußlicher ist als jeder Egoismus. Nein, dienend sich hineingliedern lassen in das Ganze. Jesus und die Brüder. Und die Schwächsten und die Unehrbaren, die uns übel anstehen, die sind am nötigsten. Dienen, die brauchen meinen Dienst am nötigsten. Gerade dort muss ich sein, dort stehen. Und dann lässt der Herr mich sowieso auf meine Kosten kommen. Wer dienend sich dem Ganzen hingibt, ist beschenkt, ist eingerenkt, hat Teil an dem einen Lebensstrom, wird gesund. Diese Schmerzen bereiten wir uns immer selber. Es gibt so viele Schmerzen, wenn man mal so durch die Gemeinden geht. Ach, was da für Schmerzen sind. Was da für Schmerzen sind. Die kommen immer dadurch, dass wir uns nicht einrenken lassen. Dass wir uns widerstreben, da nicht wollen. Und da nicht bereit sind. Und da Nein sagen und dort Nein sagen. Von daher kommen die Schmerzen. Die bereiten uns immer selber. Wer sich selber einrenken lässt, also in das rechte Verhältnis zu allen bringen lässt, der hat die Schmerzen gar nicht mehr. Und da bedauern wir uns noch. Und lassen uns bedauern. Also Buße, Bußgesinnung. Bußgesinnung. Wenn ich nochmal auf das zurückkommen soll, wovon wir ausgingen, etwa das Schuldkapitel, wie wir es immer neu erwähnen. Worum geht es denn in dem Schuldkapitel? Es geht im Wesentlichen immer wieder darum, dass wir einander nicht haben annehmen wollen. Was haben wir Schuldkapitel erlebt? Weil die alten Schwestern gegen die Jungen rebellierten oder die Jungen gegen die Alten rebellierten. Und weil Jung und Alt, so zusammengebunden zur Einheit, sich nicht vereinen und verbinden wollte. Da ging es immer um dieses, dass man nicht alle annehmen wollte. Ich bin Gott so dankbar, dass er Alte und Junge zusammengesperrt hat. Ich habe erst die Alten auch nicht gewollt. Ich habe jahrelang gedacht, was soll ich denn mit denen anfangen? Und das hat Gott nicht locker gelassen, bis es endlich soweit war, Alte und Junge. Meine Zeit. Und dass das Einheit geworden ist, das ist mir das größte Wunder. Aber immer nur dadurch, dass es von einer Buße zur anderen ging. Und wo man das richtete, da ging es immer um diese Dinge. Richtete, dass man nicht Ja war dem anderen gegenüber. Da ging es ja immer gerade darum, dass der Feind die Einheit sprengen wollte. Ach, Feind, lass doch den Feind in Ruhe. Dieses eklige Ich. Die Selbstsucht. Dort geschieht Buße. Dort ist Buße immer neu geschenkt worden. Bußgesinnung. Das ist ins Licht gezogen worden. Das ist gerichtet worden. Und das Wunder ist geschehen, dass der Geist dabei immer mehr Raum gekriegt hat. Und dass das Frohlocken des Geistes angebrochen ist. Wir haben das Weinen erlebt, aber auch das Frohlocken. Und erleben es immer wieder. Aber es vollzieht sich immer wieder alles auf diesem Sektor. Doch nicht darum, dass da eine Schwester einen Ehebruch vollzogen hat. Das haben wir nicht in den Schuldkapiteln zu sagen, dass die Bibel anderen rumgetrieben hat. Auch nicht dies, dass wo was weggenommen hat, gemaust hat. Das sind wir gar nicht dran. Oder sonst was für schreckliche Dinge. Die Dinge. Und die sind am allerschrecklichsten. Dass wir nicht Ja sind. Und immer wieder Nein. Dass wir immer wieder Rebellen sind. Aufrührer sind. Dass wir die anderen nicht dulden wollen, durchstreichen, gehen lassen. In immer neuen Formen. Dort liegen die Schäden. Wenn da in jedem Diakonissenhaus mal so ein großes Reinemachen möglich wäre, was denkt er, was da durchbreche? Wir fangen bei dir an. Warte nicht auf das große Reinemachen. Das wird nie von oben her angeordnet. Öffne dein Herz. Oder in den einzelnen Gemeindekreisen. Ob beim Methodisten oder Lutheranen, ist egal. Um die Dinge geht's. Um die Dinge geht's in Bräunsdorf. Und aller Orten. Um die Dinge geht's. Dass wir nicht alle anwenden, dass wir nicht das richten, was Trennung schafft und was Rebellion ist und Auflehnung gegen die anderen. Nein ist Missgunst und Leid. Tu das und du wirst merken, wie der Geist Raum hat. Ein Frohlocken. Und in dieser Gesinnung bleiben. Das ist was, was immer neu dran ist. Das ist auch bei den Schwestern immer neu dran. Gott sei Dank, dass da also etwas wirklich stabilisiert worden ist. Ich möchte so sagen, wenn die Kurve erst zuging, so war sie da. Die Fieberkurve oder was für eine Kurve. Dann ist es allmählich so geworden. So, jetzt geht es ebenmäßig noch so ganz leicht ausschlagen. Man kann es gar nicht mal lange ertragen, dass da irgendwas die Gemeinschaft trifft. Das muss ans Licht, das muss gerichtet werden. Sofort. Und nun liegt es umso mehr jedem auf dem Herzen, ach, wenn doch alle das erfassen würden, wenn doch der ganze Kreis das lebte, wenn doch die das auch anpacken wollten, wie würden die beschenkt sein? Und da decken wir es zu.